Sie ist eine Talklegende, Bettina Böttinger. Zunächst arbeitete sie für den Hörfunk und wechselte Anfang der 90er Jahre zum Fernsehen und moderierte für den WDR Talkshows wie Palazzo, B trifft, Westart Talk und nicht zu vergessen den Kölner Treff, von dem sich Bettina Böttinger im Herbst vergangenen Jahres nach 17 Jahren verabschiedete. Doch von Ruhestand kann überhaupt keine Rede sein. Bettina Böttinger hat eine eigene Produktionsfirma und macht seit ein paar Jahren den Podcast Böttinger Wohnung 17, zu dem sie prominente queere Persönlichkeiten einlädt und der inzwischen auch im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Also wieder ein bisschen zurück auf die Mattscheibe. Und sie ist politisch sehr aktiv, engagiert sich unter anderem in der Social-Media-Kampagne Du und Ich für Demokratie. Und zwischendurch findet sie Zeit für SWR Kultur, was mich sehr freut. Schönen guten Tag, Bettina Böttinger.
Ja, ich freue mich. Schönen guten Tag.
Frau Böttinger, morgen ist der 9. Juni. In Deutschland ist morgen Europawahltag und vielerorts sind auch Kommunal- und Regionalwahlen. Mit welchem Gefühl gehen Sie morgen ins Wahllokal?
Ja, ich würde mal sagen, mit sehr gemischten Gefühlen. Aber ich habe diesmal keine Briefwahl beantragt, sondern ich möchte ganz offen, mein erster Wohnsitz ist auf dem Land, in einem Dorf. Ich möchte wirklich ganz alt hergebracht mit meinem Wahlschein zur Schule gehen und wirklich deutlich sichtbar zeigen, ich gehe wählen. Ja, nicht, dass ich da noch irgendjemanden davon überzeugen kann, der da noch nicht überzeugt ist, aber noch nie war Wählen so wichtig wie heute, würde ich mal sagen, weil die Zahl der Menschen, die das Europawahlziel nicht ernst nehmen, die ist leider gestiegen und wir müssen noch so viel wie möglich mobilisieren heute und morgen, dass sie dann doch zur Wahl gehen und dieses demokratische Grundrecht bitte für sich nutzen.
Wagen Sie eine Prognose für den Ausgang?
Ich möchte mir die Prognose ehrlich gesagt sparen, weil ich fürchte, dass die rechten Kräfte in Europa natürlich stärker werden. Aber wie stark sie werden, da wage ich wirklich keine Vorhersage. Ich hoffe nur, dass viele, die sich lange nicht richtig orientiert haben, dass sie doch noch gehen und ihre Stimme den wirklich demokratischen Parteien geben. Für welche Partei dann auch immer, aber eben grundsätzlich demokratisch.
Ja, Frau Böttinger, wie ist es um die Demokratie Ihrer Meinung nach in Europa bestellt?
Naja, es ging schon mal besser, würde ich mal sagen. Tatsächlich haben ja sehr viele Menschen ihren Glauben, ihre Überzeugung verloren, dass die Demokratie die beste für sie jetzt gültige Staatsform ist. Ich kann nur sagen, wenn wir uns in der Welt umgucken und sehen, wo die Nicht-Demokraten regieren und wie es dann dort aussieht, dann kann man eigentlich nur weiter demokratisch entschieden auf dieser Seite stehen, auf unserer Seite, die gewachsen ist. Ich bin wirklich eine Verfechterin und Anhängerin des deutschen Grundgesetzes. Und natürlich haben wir viele Probleme, natürlich haben sehr viele Menschen eine große Unsicherheit in sich, was diese Umbruchphase angeht. Wir hatten die Pandemie, etwas noch nie Dagewesenes in dieser Zeit. Wir hatten den Kriegsausbruch und die allgemeine neue Bewegung, was Digitalisierung angeht, KI. Ich kann verstehen, dass viele neue Orientierungen suchen, aber dass in dieser komplizierten Zeit diese sehr einfachen Lösungen propagiert werden, als wenn damit irgendetwas geregelt werden könnte, das ist natürlich eine Katastrophe.
Sie engagieren sich deshalb auch in der Social-Media-Kampagne Du und Ich für Demokratie. Die wirbt mit einem Zitat von Churchill, die Demokratie ist die schlechteste aller Staatsformen, ausgenommen aller anderen. Und obwohl die Feinde der Demokratie immer kritisieren, dass sie nichts mehr sagen dürfen, sagen sie ja doch sehr viel und vollkommen ungestört, bis es Straftatbestand wird. Und das muss eine Demokratie ja auch in gewisser Weise aushalten. Wie gut oder wie schlecht hält unsere Demokratie das Ihrer Meinung nach aus?
Naja, im Moment ist sie halt sehr angreifbar geworden durch die vielen Kräfte, die gegen sie wirken. Aber ich kann da nur sagen, Leute, guckt euch um in anderen Ländern, guckt euch um. Da werden Menschen, die dafür auf die Straße gehen, dass sie demokratisch wählen dürfen, werden eingesperrt und gefoltert. Wir können doch noch alles sagen, selbst Unsinn.
Stammen Sie, Frau Böttinger, aus einem politischen Elternhaus oder woher kommt dieser besondere Einsatz?
Ich glaube, es liegt auch daran, ich habe Geschichte studiert und mich immer für das interessiert, was Menschen mit ihrem Leben machen und wie sich soziale Einheiten und auch der Staat ist ja eine große, komplizierte soziale Einheit entwickeln. Was ich allerdings nicht für möglich gehalten hätte, ist, wie schnell bestimmte Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, ins Wanken geraten können. Also beispielsweise eben auch Wahlergebnisse oder die Gründung einer neuen Partei, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes und der Demokratie steht. Das überrascht mich ehrlich gesagt schon sehr. Und mich hat eben auch überrascht, wie viele andere Menschen auch, wie fragil der gesellschaftliche Zusammenhalt gewesen ist, als so eine wirkliche Katastrophe auch wie die Pandemie ausgebrochen ist. Dass da plötzlich in einer rasanten Geschwindigkeit so bestimmte Grundüberzeugungen auseinandergeflogen sind.
Frau Böttinger, schauen wir noch mal zurück auf Ihre Fernseharbeit. 17 Jahre haben Sie den Kölner Treff im WDR-Fernsehen moderiert. Gibt es eine Talkrunde oder einen Gast, die oder der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ich hatte das große Glück, in diesem Beruf so viele Begegnungen zu haben, die mich wirklich auch noch ein bisschen besser haben Leben verstehen lassen. Wie sich Lebensläufe entwickeln und wie sich Meinungsfreiheit auch darstellt und welche Menschen sich gegen Widrigkeiten zur Wehr gesetzt haben, ohne böse oder hart zu werden, sondern eben weiter auch als soziales Wesen tätig zu sein. Im Moment sehe ich, und die war gar nicht bei mir in der Sendung, wenn ich sehe, mit welch offenen Armen Margot Friedländer überall empfangen wird und nochmal sagen kann, ich habe den Holocaust überlebt, aber es darf sich niemals wiederholen, was Faschisten in die Welt gebracht haben. Da bin ich zutiefst berührt von diesem Leben einer Frau, die ich, wie gesagt, gar nicht persönlich kennengelernt habe. Aber wir haben auch immer Wert darauf gelegt, dass wir Menschen in die Sendung einladen, die etwas zu sagen haben, was nicht nur so glatt gewesen ist, wie wir das manchmal natürlich in der Unterhaltungsbranche auch wollen, weil es dann auch gefällig ist und Unterhaltung am Freitagabend geboten hat. Aber auch solche Menschen einzuladen, wie beispielsweise Michelle Friedmann oder Esther Bergerano, die mittlerweile auch verstorben ist. Das war uns als Team immer ein Anliegen und das werden sie auch weitermachen. Ich habe mich ja zurückgezogen von der Moderation, weil ich denke, ich bin jetzt auch im Alter, ich habe so lange gemacht, lass mal andere ran. Aber ich bin weiter Produzentin und ich finde auch gerade öffentlich-rechtliches Fernsehen hat die Aufgabe, offen zu sein, so viele Stimmen zu Gehör zu bringen und so viele Meinungen stattfinden zu lassen. Das ist für mich auch der besondere Sendeauftrag, dem ich immer versucht habe zu folgen.
Sie haben natürlich in 30 Jahren Talkshow bestimmt so ziemlich alles erlebt, was man da so erleben kann. Gab es auch mal eine Situation, wo was ganz anders lief, als Sie das gedacht haben oder als irgendwie vorgesehen?
Das passierte eigentlich häufig, aber ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ich war oft von Begegnungen sehr berührt. Beispielsweise habe ich schon früh, das war Palazzo, Hildegard Knef kennengelernt. Das war in den 90er Jahren. Und Hildegard Knef war damals noch gar nicht alt. Ich glaube, sie war jetzt Anfang oder höchstens Mitte 60. Und sie war wirklich immer ein Idol, übrigens auch meiner Mutter schon und für mich auch. Aber dann habe ich eine plötzlich so ganz zerbrechliche ältere Dame kennengelernt, der das Leben nicht nur gut getan hat. Und das sind solche Begegnungen, die mich einfach sehr beschäftigt und eben auch berührt haben. Das war eigentlich regelmäßig der Fall, gerade auch bei älteren Leuten, die wir in die Sendung eingeladen haben. Aber gleichermaßen, als ich die junge, großartige Rapperin kennenlernte, Bad Moms J, den Namen sollten sich alle merken, war ich überwältigt von der Kreativität und von der Kraft dieser jungen Frau, die sich aus durchaus finanziell prekären Verhältnissen kommend, durchgesetzt hat und so ein Familienmensch geblieben ist und so gutartig und wirklich ihre Botschaft in die Welt singend, dass ich da auch gedacht habe, wow, was für eine Persönlichkeit mit gerade mal 20 Jahren.
Frau Böttinger, wo Sie gerade Hildegard Knef angesprochen haben, wir erfüllen ja einen Musikwunsch und Sie haben sich von Hildegard Knef den Titel Ich brauche Tapetenwechsel gewünscht. Warum diesen Titel?
Also erstens bin ich, wie Sie gerade schon gehört haben, ein sehr großer Knef-Fan immer gewesen und habe auch das letzte große Interview mit Hildegard Knef. Sie war tatsächlich sehr gebeutelt und brauchte zwischendurch Sauerstoff, musste immer wieder abbrechen, in ihrer Wohnung in Berlin-Zehlendorf geführt. Das hat meine Kindheit geprägt und sie ist eine der ganz, ganz großen deutschen Künstlerinnen überhaupt. Sie war als Schauspielerin grandios. Sie hat wunderbar geschrieben, Der geschenkte Gaul, ihre Autobiografie. Sie war die größte Sängerin ohne Stimme, wie es Ella Fitzgerald mal ausgedrückt hat. Und egal, ob sie eigene Texte gesungen hat, sie hatte eine ganz besondere Art, das Leben auch leicht zu nehmen. Und ich brauche Tapetenwechsel, sprach die Birke. Hat eine solche Ironie und ist dann auch ein Lied, was darum geht, auch wenn es am Ende schief gehen sollte, Leben ist immer lebensgefährlich, wagt den Aufbruch. Und das ist das, was mich an dem Lied einfach bezaubert.
Frau Böttinger, in Ihrer aktuellen Sendung Wohnung 17 laden Sie ja prominente queere Persönlichkeiten in Ihre Kölner Wohnung ein. Sie kochen zum Beispiel mit Maren Kreumann, Dunja Hayali, Guido Maria Kretschmer und Harald Glöckler. Die waren alle schon da zu Gast. Was ist Ihr Anliegen mit diesem Format?
Na, ich habe, als ich den Podcast angefangen habe, der ja nun sozusagen abgedreht ist, in Anführungszeichen, er ist mit 50 Folgen überall noch zu hören auf den Plattformen, habe ich gedacht, also ich bin jetzt in einem Alter, wo ich sagen kann, ich möchte jetzt auch mal ein ganz persönliches Zeichen setzen. Ich bin selber queer, ich bin mit einer Frau verheiratet und Sichtbarkeit ist natürlich für alle Außenseiter und queere Menschen kommen so langsam aus dem Außenseiterstatus heraus, ist ein ganz wichtiges Zeichen. Gesehen zu werden, gehört zu werden und auch andere Lebenswege einfach zur Kenntnis zu nehmen und Verständnis zu bekommen. Und es war mir eine große Freude, es privat in meiner Wohnung zu machen, weil das ja sozusagen ein sichererer Ort ist, ein Ort des Vertrauens. Und so unterschiedliche Persönlichkeiten dort zu empfangen, wie die muslimische Rapperin Nura und den CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn, das war eine wahnsinnig spannende Sache. Wir hatten so die Idee, wir möchten so ein Archiv schaffen, ein Hörarchiv über queeres Leben in unserer Zeit in Deutschland. Und ich glaube, das ist mit 50 Folgen ganz gut gelungen. Und für mich war es sozusagen ein Ausrufezeichen in meiner langen journalistischen Laufbahn.
Und beim Kochen und Essen redet sich's auch noch mal anders, oder?
Ja, als wir dann das auch noch fürs Fernsehen aufgezeichnet haben, mit mittlerweile dann nochmal 6 Folgen, das ging dann weiter, da haben wir gedacht, wir fangen erstmal mit dem Essen an, weil das eine lockere Atmosphäre schafft, genau wie alles andere, und nehmen dann das auch durchaus sehr persönliche, intensive Gespräch in die zweite Hälfte dieser Fernsehsendung. Und ich muss sagen, das war auch ein großes Vergnügen, weil es ging ja nicht nur um, wie schwer haben es Außenseiter in der Gesellschaft, wie schwer haben es queere Persönlichkeiten, sondern es ging einfach auch um Selbstbewusstsein, um Spaß, um Unterhaltung. Und es war mir die ganze Zeit ein Vergnügen, und vielleicht geht es irgendwann nochmal weiter mit neuen Folgen, aber Sie wissen ja auch, die Öffentlich-Rechten haben kein Geld mehr.
Aber so ein bisschen auch eine Reminiszenz an Alfred Biolek, oder?
Mit dem Kochen, ja. Das war ein wunderbares, genau. Also ein wunderbares Format von ihm, und ich habe ihn wirklich sehr gemocht und fühlte mich auch ein bisschen gebauchpinselt, dass er irgendwann gesagt hat, ich möchte im Fernsehen meinen Abschied geben und dann möchte ich in den Kölner Treff zu Bettina Böttinger.
Sie selber, Sie haben es gesagt, Frau Böttinger sind mit einer Frau verheiratet und haben sich als lesbische Frau nie versteckt. Wie würden Sie das gesellschaftliche Klima gegenüber queeren Menschen heute beschreiben, vielleicht auch im Vergleich zu früher, zu den Anfängen Ihres politischen Engagements in den 70er Jahren?
Also ich habe im Laufe meines Lebens eigentlich eine zunehmende Toleranz und Liberalität in dieser Gesellschaft erlebt und war darüber natürlich sehr glücklich. Und eigentlich wurde ich immer mehr zu einer, ja, ein bisschen sogar zu einer Patriotin. Ach, wir haben auch dieses furchtbare Erbe des Zweiten Weltkriegs überwunden. Wir gehen damit gut um. Wir haben eine Erinnerungskultur. Es schien alles so gut, bis dann plötzlich das hat natürlich auch mit den Tendenzen von rechts zu tun, das Ganze so ein wenig zurückkippte, und wir müssen feststellen, dass wir eine dramatische Zunahme an Gewalttaten gegen queere Persönlichkeiten nicht nur im öffentlichen Raum zu verzeichnen haben. Das ist so. Und dass wir natürlich auch so einen allgemeinen Backlash haben. Nicht wahr? Die AfD beispielsweise propagiert ein Frauenbild, was meinem nun nicht entspricht, weil ich der Meinung bin, alle Menschen sollten sich ihren Lebensweg aussuchen können nach ihren Fähigkeiten und nach den Möglichkeiten, die ihnen ein freiheitlich gesinnter Staat zur Verfügung stellt.
Sie sind, Frau Böttinger, in Düsseldorf geboren, haben, das haben Sie auch schon gesagt, Geschichte und Germanistik studiert und wollten eigentlich Lehrerin werden. Warum dann doch Journalistin?
Ach, ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Lebensplan. Ich habe da so studiert und alles Mögliche auch mitgenommen, in der Soziologie rumgewildert und in der Kunstgeschichte und sonst wie. Es waren tolle, freie Zeiten. Das war so Leben und Lieben lernen auf breiter Front, muss ich sagen. Und ich musste immer Geld verdienen. Also ich hatte zwar ein wenig BAföG, aber nicht genug. Ich weiß nicht, wie viele Jobs annehmen müssen, um durch mein Studium zu kommen. Unter anderem auch in der Kneipe, was ich sehr gerne gemacht habe. Und dann sagte einer, du kannst doch ganz gut reden. Wir suchen für die Lokalausgabe der Bonner Rundschau nach freien Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und da habe ich angefangen und fand ehrlich gesagt sehr verblüffend, dass es sofort Reaktionen auf meinen allerersten kleinen Artikel gab, der sich auf den Geburtstag eines Lokalpolitikers bezog. Das ist interessant, dass man da tatsächlich auch gehört wird. Ich hatte auch überhaupt kein Vitamin B. Ich habe überall Absagen bekommen. Ich habe mich überall beworben. Beim WDR Absage, beim ZDF Absage, überall, bei den Journalistenschulen. Ich weiß auch nicht genau warum. Und dann habe ich auch als Freie angefangen in Bonn im Regionalbüro, im Hörfunk. Und dann ging das wirklich blitzschnell.
Und Sie haben nicht aufgegeben und sind immer dran geblieben.
Ja, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich nach einigen Jahren, in denen ich dann schon eine leitende Position im Westdeutschen Rundfunk innehatte, gesagt habe, nee, ich bin doch kein Mensch, der gerne in einem Konzern arbeitet, in dem man sich nach 27.000 Richtlinien richten muss. Ich möchte gerne mein eigenes Team haben und mein eigenes Ding machen in meiner Verantwortung, und habe dann, ohne zu wissen, ob es gut geht, 1998, glaube ich, ist ja auch jetzt egal. Ich habe jedenfalls dann nach einigen Jahren gekündigt und mich auf den freien Markt gewagt. Ich hatte da schon die Sendung Betrifft, die ich moderiert habe, und dass das Ganze so gut gehen würde, dass ich so viele Jahre dann eine eigene Sendung habe, das konnte ich nicht ahnen. Ich bin ins kalte Wasser gesprungen und es hat sich wirklich gelohnt.
Und was vielleicht auch nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, ist, dass Tiere in ihrem Leben auch eine große Rolle spielen. Sie produzieren auch Tierdokus und sind selbst schon lange auf den Hund gekommen. Genauer den Dackel, oder ich glaube, es sind inzwischen zwei. Was hat der Dackel, was andere Hunde nicht haben?
Der Dackel ist gar kein Hund.
Ah.
Da geht's schon mal los.
Aha.
Also heute Morgen ging ich noch durch den Park mit beiden Hunden. Ich habe mir nämlich sozusagen zum Abschied von meiner aktiven Talkzeit am Freitagabend gewünscht, dass ich mir dann doch einen zweiten Dackel leiste, weil ich etwas mehr Zeit zu haben glaubte, was ich als falsch herausgestellt habe, aber egal. Und dann sagt so eine Dame bewundernd, ja, die Dackel sind doch sehr eigensinnig. Ja, ich dachte, so kann man es auch sagen, der hört einfach nicht. Und aber ich muss Ihnen dazu sagen, ich bin mit der kleinen Ilse, die jetzt 7 Monate alt ist, tatsächlich auch in die Welpenschule. Ich wollte wirklich alles richtig machen und sie ist ganz zauberhaft. Und meine Ältere, die jetzt hier im Büro neben mir im Körbchen liegt, Fienchen, 13 Jahre alt, sie ist ein Sonnenschein, aber sie weiß genau, was sie will. Und ich glaube einfach, wir leben in einer Welt und jeder lebt sein Leben mit Schwierigkeiten, mit Problemen, auch mit Traurigkeiten, auch Unglück gehört zum Leben. Und wenn man dann so ein Herz für Tiere hat und sieht 1, 2 oder mehr Dackelhunde allgemein, egal, über eine Wiese tollen, dann ist das ungetrübte Lebensfreude pur. Und das macht mich immer wieder sehr glücklich.
Ich sehe schon, Fienchen und Ilse haben Sie gut im Griff.
Ja, das stimmt.
Allerbesten Dank, Bettina Böttinger.
Frau Werner, ich danke Ihnen.